Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch. Doppelpunkt. Präsentiert von der Ausegarage in Auwedischwil. Ihre Toyota-Partner am Zürichsee mit einer grossen Auswahl an Lagerfahrzeugen, wie zum Beispiel der neue Toyota RAV4 Plug-in Hybrid. Ausee.ch.
Am Schluss von einer außergewöhnlichen Woche von der Schweiz haben wir zwei Experten im Studio zum ganz grossen, nein, zum einzigen Thema, das uns jetzt beschäftigt. Natürlich der CS Kladderadatsch, der Lukas Hässig von Inside Paradeplatz und der Dirk Schütz, der Chefredakteur von Bilanz. Mit ihnen unterhält sich im Verlauf von dieser Stunde der Roger Schawinski.
About things we've gone through, though it's hurting me. Now it's history. I've played all my cards, and that's what you've done too. Nothing more to say, no more race to play. The winner takes it all. The loser standing small beside the victory. That's a destiny. I was in your arms, thinking I belong there. I figured it made sense, building me a fence, building me a home.
Das richtige Lied nach einer ganz speziellen Woche, die wir alle verlebt haben in der Schweiz. Jeder auf seine Art. Danke vielmals, dass Sie gekommen sind. Dirk Schütz und Lukas Hässig. Erzähl doch mal, Lukas, wie war deine Woche gewesen?
Ja, wie die von allen, die über Banken schreiben hier in Zürich. Es war eine Lawine, die oben runtergekommen ist, oder? Also historisch. Es stellt die Geschichte von der UBS-Bankverein-Fusion in Schatten. Es stellt Novartis Roche in Schatten. Es stellt 2008 mit der Subprime-Krise in Schatten. Es ist einfach ein Wahnsinn.
Aber wie war es bei dir? Du bist ja eine sogenannte Ein-Mann-Mannschaft. Du musst alles machen. Was hat sich bei dir abgespielt bei Inside Paradeplatz?
Ja, ich muss zugeben, ich bin zusammengebrochen. Also der Kommentar konnte ich nicht mehr richtig freischalten. Das ist ja sowieso ein bisschen heikel. Ja. Ich habe ja da ein paar Juristen, die das immer genau anschauen. Und dann gibt es Probleme. Jetzt sind gerade im Moment, also es hat sich einfach angefangen aufzutürmen. Ich habe versucht, immer wieder zufriedenzugeben. Bin irgendwo nicht mehr nachher. Jetzt sind es 2000, die freischalten geworden.
Wo warten? Wo dann vielleicht auch nie kommen? Eben, CS hatte ich ja noch eingeklagt. Ich glaube, das ist jetzt nicht mehr das Hauptthema bei der CS.
Ja, wir haben jetzt mal nachgefragt, wer zuständig ist.
Antwort haben wir keine
gehört. Nein, wir warten.
Gut. Dirk, wie war deine Woche gewesen? Ich habe nächste Woche ein neues Heft, das rauskommt, einmal im Monat, oder?
Genau.
Und da müssen natürlich möglichst aktuell sein und müssen laufen natürlich aufdatieren. Wie war das?
Gut, wir sind ja journalistisch eigentlich der größte mögliche Gegensatz zu dir, Lukas. Wir kommen einmal im Monat raus und bei uns ist das Spiel, dass wir jetzt versuchen, mit Hintergrundgesprächen sehr viel rauszufinden, was wirklich passiert ist, was die Auswirkungen sind, um dann noch was Exklusives zu bieten, wenn wir dann Freitag in einer Woche rauskommen.
Okay, also. Ihr habt ja beide während Jahren die CS abgeschrieben und habt beschrieben, was da alles schief läuft etc. Und jetzt ist es passiert. Hast du daran geglaubt, Dirk, dass das jemals passieren wird?
Also, dass die CS ein Übernahmekandidat ist, das konnte man, glaube ich, sehen. Das ist, wie du sagst, schon sehr lange eigentlich in the cards, wie die Amerikaner sagen. Im Prinzip ist das seit 15 Jahren eigentlich eine abschüssige Bahn. Dass es jetzt so brutal endet, in der Form, wie es denn endet, das war überraschend. Aber dass sowas ganz Schlimmes passiert, konnte man eigentlich seit einiger Zeit schon sehen.
Du auch, hast du auch gedacht? Bist du nicht ein bisschen verschrocken? Hast du gesagt, oh, vielleicht habe ich auch noch ein bisschen beitragen, Lukas?
Also, abgeschrieben finde ich wirklich das falsche Wort.
Ja, du beschrieben.
Ja, beschrieben.
Aber ist sehr deftiger Wort.
Ist sehr brav.
Aber, also
aber entscheidend ist, das stimmt ja, es ist irgendwo durch die schiefe Bahn gewesen, von den wahrscheinlich sogar letzten 20 Jahren. Oder? Mhm. Und die hat sich irgendwie plötzlich hat die Neigung bekommen. Und dann müssen sich die Leute fragen, warum kommt eine Firma auf der Art abschüssiges Terrain? Das war die Herausforderung, gewesen, da Fragen zu stellen und dann dran zu bleiben. Und am Schluss, dass es dann so endet. Nein, das hätte sicher niemand können voraussagen können.
Ich habe natürlich mit dem Urs Rodem, den ich seit vielen Jahren kenne, über das geredet und auch über die Medien und vor allem über euch beiden. Was meint ihr, auf wen ist er mehr sauer?
Das musst du wissen, du kennst ihn am besten von uns. Ich habe ihn lange nicht mehr gesprochen.
Also ich muss dich enttäuschen, Lukas, es ist Dirk.
Ehrlich?
Ja.
Und warum? Ich habe eigentlich einen ganz guten Draht immer zu ihm gehabt, als ich mit ihm sprach. Aber warum denn ist er dann auch nicht so sauer?
Du, vielleicht ist eine Bilanz noch ein bisschen wichtiger als in seinem Plan. Ich weiß es nicht. Oder vielleicht. Nein, ich weiß es nicht. Was meinst du, Lukas?
Ja, die Bilanz ist seit wann gibt es euch? Also 50 Jahre oder so. Und ihr habt den Mann des Monats und sind. Ihr dürft einfach etwas anderes machen. Ihr habt richtig Zugang zu den Teppichetagen. Oder? Von dort hast du dann auch deine Storys und so. Das ist interessant, weil dann erfahrt man, wie die denken, was sie sich überlegen. Und ich versuche, ein bisschen von unten aufzuschauen. Das ist einfach.
Also, the winner takes it all. Ist du best the winner?
Ja, auf jeden Fall ist die UBS natürlich der Gewinner. Also den Deal, den sie jetzt haben, das ist ein Traumdeal. Allerdings muss man sehen, die Börse ist weiterhin extrem nervös.
Am Freitag wieder 5%
minus. Wieder stark runter. Das heißt, man weiß wirklich nicht, wo das hingeht. Und wenn man den Kurs anschaut, der bildet das nicht ab. Der Kurs ist eigentlich das entscheidende Barometer.
Und das ist etwa gleich. Es ist sehr stark abgegangen, dann extrem auf und jetzt wieder so ein bisschen auf Null.
Also, das heißt, man kann sagen, der Markt, der glaubt noch nicht in großem Stil an die ganzen Vorteile diese Fusion bringt.
Was meinst du, wer ist der Winner? Du hast auch geschrieben, UBS, oder?
Ja, aber das ist ja klar. Also ich meine, über CS kann man viel sagen, aber dass sie nur 3 Milliarden wert haben, das glaubt jetzt niemand.
Also doch, der Keller hat gemeint, es sind nur 1 Milliarde.
Ja, genau.
Ja,
aber wir haben die Ausnahmesituation gehabt und noch einmal, das ist letztendlich Verantwortung vom Management, wenn so eine Vertrauenskrise eintritt und die Leute auf die Bank rennen, das Geld abholen. Oder? Mhm. Und dann ist halt auch der Preis in freien Fall übergegangen. Aber das war sicher das Geschäft vom Leben für den UBS. Aber was sich jetzt eben zeigt, ist natürlich, alle machen jetzt Jagd von den Konkurrenten. Die UBS ist der europäische Champion, oder? Gegen die amerikanischen Grossbanken. Und hat natürlich auch jetzt eine unglaubliche Größe für die Schweiz angenommen. Und das gibt dann auch fast wieder ein Erpressungsrisiko. Wir kennen ein bisschen, wie Amerika mit dem Finanzplatz Schweiz umgeht. Also da stellen sich sehr grosse Fragen.
Du hast am Freitag ja geschrieben, es sei eine Schmutzkampagne, sagen die Leute bei der UBS im Gang. Wir wollen ihnen Spezialisten und Kunden abjagen. Ist das wirklich jetzt im Gang?
Ja, selbstverständlich. Das ist auch ein Wettbewerb. Und die UBS sagt jetzt einfach, jetzt nimmt es ein Ausmaß an, das wir noch nie kennt, noch nie gespürt haben, wo wir noch nie gesehen haben. Aber das ist ja genau die Folge von so einem Supermerger oder von einer Superübernahme, wie sie jetzt passiert.
Also, was ist
die schiere Dimension von dieser? Nein, natürlich ist es eine Übernahme. Aber es ist allein die Zahl der Mitarbeiter, 120.000, oder? Da
in einer Finanzkonferenz. Ja, wobei,
genau. Aber jetzt einmal haben wir das, oder? Ja. Und die Bilanz ist, glaube ich, 1.500 Milliarden, oder? Das ist 1.5 Trillion.
Ja,
oder?
Ja, und die verwalteten.
Genau, Billionen. Ja. Und die verwalteten Vermögen, das ist das Entscheidende, sind, glaube ich, 5.000 Milliarden.
Also
und das
5
ist ja klar.
Billionen.
Ja, das ist ja klar. Das ist jetzt quasi das Target, das Ziel von der anderen, noch grösseren Banken, die sagen, jetzt schnappen wir die Assets, die Perlen, die wir uns unter den Nagel.
Und könntest du das machen? Ich meine, was macht jetzt die UBS? Man hört ja jetzt in der Schweiz, wir müssen über das reden, da schalten sich jetzt Politiker ein, die immer das Gefühl haben, wir müssen nach dem Rechten schauen, ob sie das können, wissen wir nicht. Vielleicht haben sie da gar nicht viel Chance. Und es geht jetzt vor allem darum, was passiert jetzt mit der CS Schweiz? Was meinst du, Dirk?
Ja gut, man hat entweder die Möglichkeit, das H zu integrieren. Eigentlich gibt es zwei Modelle. Es gibt damals das Modell SKA, Schweizerische Volksbank. Da hat man gewartet, man hat beide Brands weitergepflegt und hat gesagt, das ist eigentlich eine Katastrophe gewesen. Wenn wir an die Großbankenfusion damals Bankverein SBG denken, da haben die von Anfang an gesagt, wir integrieren schnell und hart, haben einfach alle SBV-Schilder abgeschraubt und nur noch die Schlüssel dran gelassen. Und das war im Nachhinein die bessere Lösung. Ich glaube jetzt, die Indizien sieht man auch schon, man hört auch ein bisschen was vom Management der UBS, die wollen es eher langsam machen, weil sie wissen, sie haben hier einen politischen Deal, können nicht ganz hart vorgehen. Hat eher das Gefühl, dass man diese Volksbank-Variante macht. Die ist aber aus Aktionärssicht sicherlich die schlechtere.
Aber was
ich jetzt höre, ist, dass man 3 bis 5 Jahre das Brand bestehen lässt.
Also die Brand, also die Schweizer CES, dass die weitergeht, das heißt das?
Also nein, die Rechtsform, also es wird der UBS gehören und am Backoffice, also alles, was IT ist, was alles da dran hängt, wird natürlich hart integriert werden. Das ist ein Must. Aber die Frage ist, was macht man am Frontend bei den Kunden? Und da sieht es jetzt so aus, wenn wir zum Beispiel AXA Winterthur sehen oder so, dass man da eher so eine Slow-Moving-Strategie fährt und den Brand erstmal bestehen lässt, um den Kunden auch nicht zu verunsichern.
Einverstanden, Lukas?
Ja, ich will noch einen Schritt weitergehen. Ich glaube, das mit dem Backoffice, ja, absolut. Ich meine, das ist jetzt auch der Job, den du UBS hat. Aber dann vorne durch kannst du eigentlich CS an die Börse bringen. Und du musst sie nicht zu 100% bringen. Oder? Du könntest dann eigentlich da einen 80% Deal machen, Börse bringen, Pensionskassen würden das zeichnen. CS würde dann für das Backoffice etwas müssen zahlen, oder? Wäre eine schlanke Bank, aber hätte vorne durch eine gute Mannschaft, Firmenkundengeschäft, Privatkundengeschäft und dann hättest du Wettbewerb in der Schweiz, oder? Würdest du der Politik einen Gefallen machen, würdest du sagen, wir sind eben die guten UBS, wir wollen nicht alles für uns und hättest du effektiv auch die Problematik von dem Moloch ein bisschen entschärft.
Ich bin da skeptisch nach dieser Lösung. Das klingt zwar gut, aber Tatsache ist, wenn man schon anfängt, das Backoffice dann rüberzuziehen, lässt sich diese Bank alleine fast gar nicht mehr führen. Und im Endeffekt hat ja die UBS kein Interesse, da einen Konkurrenten aufzubauen.
Eben.
Und Fakt ist, es gehört ihr jetzt. Sie kann bestimmen, was sie damit macht.
Eben, und wie würde sie dann mit dem Management von der CS umgehen, wo ihr eine Konkurrenz machen würde, Lukas? Wie würde denn das gehen?
Also, look, das ist jetzt letztendlich die Frage. Es kann auch sein, dass eben Politik wirklich auf die Hinterbeine steht. Ich bin einfach auch ein bisschen mehr hellhörig geworden, wo die Leute aus der UBS raus auch Signal gesendet haben. Das ist noch offen, die Frage von der CS. Ob die allein stehen bleibt und was wir dann mit ihr werden machen. Also die zeigen, dass wir das machen, es einfach, um ein bisschen die Temperatur abzukühlen, um die Emotionen rauszunehmen. Oder vielleicht überlegen sie sich wirklich.
Ich glaube schon, dass sie offen sind, aber ich glaube, was die Rechtsfrage angeht, das ist geklärt, der Fall. Die werden das nicht wieder hergeben. Wie gesagt, sie haben ja auch eine Pflicht gegenüber ihren eigenen Aktionären. Also insofern, der müssen sie folgen. Und es wäre ja auch wettbewerbsrechtlich für sie. Sie haben jetzt dieses Geschenk bekommen, sozusagen, dass die WEKO ausgeschaltet wird. Warum sollen sie das wieder hergeben?
Eben.
Es war sogar Teil, es war eine Bedingung, die sie gestellt haben, damit sie den Deal machen. Deswegen spricht jetzt eigentlich viel dagegen, dass sie das jetzt wieder einfach ausgeben.
Aber ist dann die WEKO wirklich ausgeschaltet?
Ja,
oder?
Total.
Also kann die nicht kommen, jetzt noch sagen, nein, das geht nicht, ihr müsst euch aufspalten.
Nein, das wurde doch eindeutig verkündet. Die FINMA hat sozusagen die WEKO überstimmt und die WEKO hat nichts zu sagen gehabt.
Aber ist doch auch noch Gottes,
oder? Skandalös.
Ja, Lukas, oder?
Ja, eben, aber darum stellen sich eben die Fragen gleich noch. Und es ist dann auch die Frage, ob man der UBS ein Geschenk macht, wenn sie alles hat. Du kannst träge werden, wenn du 30%, 40% vom Markt hast. Du hast recht, sie haben sie in der Hand, aber wir haben schon viele Sachen erlebt, wo dann der Druck einfach
also was ist jetzt der Vorteil vom Monopol und was der Nachteil vom Monopol?
Monopol ist nie gut. Oder? Monopol macht dich schlapp und
unträg
und arrogant.
Auch nicht gut für die UBS?
Nein, natürlich nicht. Nein, ich glaube, das ist eben
ein Wettbewerb. Also man muss es genau angucken, es ist ja kein Monopol. Also wir haben sehr starke Kantonalbanken, wir haben die Mikrobank, wir haben die Postfinanz, die Raiffeisen, die sehr stark aufgerüstet werden. Es ist kein klares
Monopol.
Es gibt gewisse Bereiche, wo das so ist und da muss man auch hinschauen. Mhm. Aber da geht natürlich, was der Lukas gesagt hat, die ausländischen Banken stürmen da jetzt ja schon rein. Ich will da zwar keine Verschwörungstheorien, aber Tatsache ist, die französische Premierministerin und wer profitiert? Die BNP Paribas, die sehr viel in diesem Geschäft macht. JP Morgan dreht da auch wahnsinnig auf. Viele Firmen haben 2 Bankverbindungen und nehmen eine Schweizer und eine ausländische für ihre Firmengeschäfte. Und da kommen jetzt die Ausländer. Also insofern, Monopol ist ein hartes Wort.
Okay, also machen wir kurz Musik und findet raus, wer der Champion ist.
Time after time, I've done my sentence, but committed no crime, and bad mistakes, I've made a few.
open my bows and my curtain calls. You brought me fame and fortune and everything that goes with it. I thank you all, but it's been no bed of roses.
Champion of the World and No Time for Losers. Der Tijam Tijam ist kein Loser, oder? Das hat er einmal gesagt, oder? Das ist der einzige von den früheren, der sich überhaupt geäußert hat.
Der sich wieder in der Financial Times mit einem großen Beitrag geäußert hat. Also wenn ich das so direkt sagen darf, ich finde das richtig peinlich und ich finde es richtig stoßend.
Mhm. Wie hast du empfunden?
Er hat die Art, dass er immer muss sich selber in den Himmel auf und oben.
Aber das, was er gesagt allem, was hat, ist richtig, ist, dass er den grössten Grund gemacht hat.
Nein, er hat natürlich etwas gesagt, was effektiv aus heutiger Sicht sehr spannend ist. Er hat das Projekt gehabt, lustigerweise zusammen mit dem Urs Ronder, den du vorher erwähnt hast, dass man die CS Schweiz abspaltet und für 25% an die Börse bringt, damals. Und nach einem Jahr hat man den Plan begraben, schubladisiert.
Warum?
Und
weiss man das?
Aus heutiger Sicht wäre das ein super Plan. Stell dir vor, wir hätten jetzt die CS Schweiz an der Börse mit der Teilbesitz in öffentlich, also in Hand vom Publikum und der Rest gehört in der CS. Da hättest du ganz eine andere Möglichkeit gehabt letzten Sonntag. Er hat dann irgendwo den Machtkampf verloren gegen den Investmentbanker, also gegen New York und so.
Also gut, also wir wissen, wer die Loser sind. Sie werden nicht so genannt. Der Name Urs Rohner ist gekommen. Es ist auch die Volksseele hochgekocht im Verlauf jetzt von der letzten Woche im Zusammenhang mit der Boni. Wie erleben die diese Debatte? Ist ja logisch, dass sie gekommen ist, aber bringt die irgendetwas?
Also ich glaube nicht, dass die viel bringt, weil rechtlich gesehen lässt sich da wenig machen. Wir haben selbst bei der Swissair Pleite, da gab es am Ende noch einen Prozess, aber selbst da wurden am Ende alle dann am Ende freigesprochen. Also dass da viel zu holen ist, das kann ich mir absolut nicht vorstellen. Die Banken haben ja nach der Finanzkrise auch eingeführt, dass sie jetzt viel stärker diese sogenannten Clawback-Mechanismen, das sind so Rückholungsmechanismen, dass man das Geld auf Jahre gesperrt bekommt und wenn man nicht sauber gearbeitet hat, wird es nicht ausgezahlt. Und selbst das ist ja ein Eigenmechanismus, selbst der funktioniert ja nicht. Weil der Herr Rona, der Herr Tijam, wie sie alle heißen, da hat noch keiner auch nur einen einzigen Rappen zurückgezahlt.
Werden Sie das machen, freiwillig, nach UBS-Debakel 2008 hat das der Herr Ospel und auch glaub, der Herr Wuffli gemacht. Das hat ihnen glaub, persönlich nicht viel geholfen, aber vielleicht hat das ihre Seele ein bisschen erleichtert. Meinst du, das werden die machen?
Bis jetzt gibt es keine Anzeichen. Das Problem dürfte auch viel grösser sein für die Verantwortlichen der letzten paar Jahre. Ich meine, bei Swissair hat es noch einen Prozess gegeben. Dort hat es einen Konkurs gegeben. Dann siehst du natürlich mehr, da kommt mehr führen. Da ist jetzt dann eigentlich das Dossier übergegangen zu der UBS. Aber gleich ist ja die Frage, wie hat eine Institution, die zurückgeht auf den Alfred Escher, so auf die Art können, zum Kentern gebracht werden und damit die ganze Schweiz ist in Schieflage geraten. Oder? Wir stellen jetzt quasi Sandsäcke an, im Umfang von 200 Milliarden zum Flut, wo wir vor uns sehen, abzuwenden. Obendrauf noch da Milliarden und dort eine, also irgendwie 9 Milliarden Garantien. Und ich meine, mag das das Land tragen? Also irgendwo habe ich gelesen im Tagesanzeiger. Gell? Das ist ja weitaus mehr, als wir gesamthaft im Bund aber Schulden haben. Also das sind schon gigantische
Summen. Gut, das sind Garantien. Sie sind noch nicht ganz ausgegeben. Wer ist die Schuld? Also du hast ja das auch geschrieben, Dirk, vor kurzer Zeit. Ganz gross, der Urs Rohner, oder? Hast ihn als der Schuldige ganz klar deklariert?
Ja, also bei uns sind das immer sehr lange Artikel. Du spitzt es ja sehr zu, ja. Sowas auf dem Cover, da hast du recht. Aber bei uns sind es dann eben geschrieben, 7-8 Seiten Artikel. Und ich habe gesagt, relativ gesehen von den Beteiligten hat er aus meiner Sicht, das ist ja immer subjektiv, so wie ich das erlebt habe, die meiste Schuld. Und wenn ich das kurz begründen darf, im Endeffekt läuft es ja darauf hinaus, dass die Bankexpertise an der Spitze einfach sehr, sehr dünn gesät war. Der Herr Osrona war kein Banker. Er hatte lange einen Banker als CEO. Den hat er dann rausgenommen und eingenommen, der noch nie in seinem Leben in einer Bank gearbeitet hat. Und der wiederum, und im Endeffekt, wenn wir es hart anschauen, das ist ja hauptsächlich ein Problem des Riskmanagements gewesen. Die Bank hat ihre Risiken nicht im Griff gehabt. Vor allem in den letzten Jahren nicht mit diesen Großunfällen, mit den schönen amerikanischen Namen, Archegos, Greensill. Die Risikomanagerin, die Herr Thiam eingesetzt hat, die hat noch nie als Risikomanagerin gearbeitet. Der wurde auch noch der ganze Compliance, also der Überwachungsbereich übertragen. Das heißt, dieses ganze Gerüst war einfach morsch, wie die FINMA auch 3-4 Jahre später dann feststellt. Deswegen, wenn der Herr Thiam sich jetzt hinstellt und sagt, er hat keine Schuld, er hat diese ganzen Leute eingesetzt und diese Investments, diese wirklich schlimmen Investments, sind in seiner Zeit passiert. Natürlich dauert es eine Zeit, bis die auffliegen, dann ist er weg. Aber sich da sozusagen die Hände in Unschuld zu legen, das passt einfach nicht.
Ja, ich glaube, also, du kannst wirklich zurückgehen zum Rainer E. Gut.
Das ist nach dem Chiasso-Skandal.
Ja, der hat
1977 ist er der grosse Mann geworden. Ja, und hat richtig angegeben in der Kreditanstalt, wie es damals mal noch heisst, und dann nachher Credit Suisse, oder?
Ja, und dort liegt eigentlich schon der Hund begraben. Aus dieser Schweizerischen Kreditanstalt ist die Credit Suisse geworden. Ein Finanzkonzern mit starken Ambitionen in dem eben viel zitierten Investmentbanking in Amerika. Man hat so eine Firma übernommen, First Boston. Und nachher ist er dann gegangen, 2000, der Lukas Müllermann hat als Präsident übernommen. Und von dort kannst du eigentlich wirklich den Personen entlang gehen und kannst sagen, es ist jedes Mal 1, 2, 3 Treppenstufen nach oben gegangen. Die Personen sind auch schlechter geworden. Also, weißt, ja, ich finde jetzt die Letzten, oder? Ja. Eben, wir können über den Thiam reden und das stimmt natürlich. Er kommt von der Versicherungsbranche, er war McKinsey gewesen. Er hat sich allerdings wirklich aber noch angelegt mit den Investmentbanken, hat dann allerdings verloren, das, was ich vorher kurz skizziert habe. Und ich habe ihn auch kritisiert, vor allem wegen dem Spionagezeug, also die Art, die er hatte, so ein bisschen, ich bin da der Boss, das war problematisch gewesen. Und ich glaube, er und der Rohner haben sich dann auch verkracht. Also das ist,
das ist vor allem dort,
bis er wenn wir jetzt die letzte Zeit anschauen, dann ist ja der Thomas Gottstein gekommen. Also im 2021 ist der Urs Rohner nach 10 Jahren quasi, so wie es geplant war, weg. Und dann hat man den Antonio Orta Osorio genommen, oder? Und der hat eigentlich noch gut ausgesehen auf dem Blatt Papier, oder? Ja, nein, aber weißt du, von seinem dann ist er aber offenbar zu viel auf dem Tennisplatz gestanden oder ist Squash spielen, ich weiß nicht genau. Und insbesondere ist er mit dem Flüger rumgeflogen, zu Zeiten, wo er nicht hätte sollen. Oder? Und dann ist der weg. Und jetzt kannst du eigentlich dort aufsetzen. Also das ist doch dann eigentlich die Vollpleite gewesen. Wenn ein neuer Präsident, der aus dem englischen Banking kommt, von der Lloyds ist er gekommen, irgendwie mit so einer Geschichte scheitert nach wenigen Monaten. Das heisst ja, hey, also da läuft überhaupt nicht mehr, da klappt gar nie etwas. Und dann kommt Axel Lehmann. Und dem, wenn du den genau verfolgt hast, hast du gemerkt, also das ist jetzt nicht der richtige Präsident. Und das hat er dann auch gezeigt, dass er nicht der richtige ist.
Da hat man von Anfang an irgendwie vermutet, wo er dann im Eco-Tag, glaube ich, im Dezember gesagt hat, solid as a rock, habe ich gewusst, jetzt ist es nicht mehr gut. Oder? Weil wenn man das muss sagen, dann hat man irgendetwas zu verstecken, oder?
Ja, ja. Wobei ich würde sagen, also die Analyse zu sagen, dass das seit 2001 so ist, das muss ja nicht so sein. Es gab eine Zeit mit Ossi Grübel, wo das sehr gut lief. Und wir dürfen nicht vergessen, bei der letzten Finanzkrise vor 15 Jahren war die CS der große Sieger.
Ja.
Es gab wenige Banken, die in Europa wirklich gut aus der Finanzkrise rauskamen. Und die CS war ganz oben. Das muss man sehen. Also insofern ist es nicht automatisch Gott gegeben, dass es schlecht ist, wenn man ins Investmentbanking einsteigt. Man hat es eben schlecht gemacht, weil man die falschen Leute hatte und weil man vor allen Dingen das Risikomanagement nicht im Griff hatte.
Aber du weißt, was es ist in 2008? Wie die Rettung zustande gekommen ist, oder? Also CS hat die Chance, hat das Angebot in der angebotenen Hand aus Bern auch bekommen. Die haben gesagt, nein, wir brauchen eure Hilfe nicht. Nicht so wie du bist, weil wir haben Kataris. Die helfen uns, die geben uns Kapital. Ja. Bern war froh, weil gerade zwei Banken retten wäre ja die Situation wie jetzt, wo wir zusammen sind. Warte mal schnell. Und dann haben Kataris Eigenkapital gegeben, aber finanziert worden ist das Eigenkapital mit einem Kredit von der CS.
Das ist schon alles klar, aber die Ausgangslage war ja die, dass die UBS kumuliert 50, 60 Milliarden verloren hat operativ und das hat die CS eben nicht. Die CS war nicht so stark, die fast gar nicht engagiert in diesen Subprime-Papieren und deswegen ist sie, das ist der Hauptgrund, dass sie gut durch die Krise gekommen ist. Hinterher musste ja selbst Goldman Sachs, die gesundeste Bank der Welt, diesen Rettungsschirm nehmen in den USA, aber die CS ist damals super dagestanden, das muss man einfach sagen. Und diese Hybris, die dadurch entstanden ist, und die Tatsache, dass sie viel zu lange damit gewartet haben, das Investmentbanking abzubauen, die ist aus diesem Erfolgszeit 2008 entstanden, wo sie gedacht haben, wir sind die Stärksten der Welt.
Aber das stimmt leider nicht ganz. Ja. Erstens, UBS war auch Marktverlust, es war Papierverlust, es war noch nicht realisiert, es war auch Illiquid.
Nein, 18 Milliarden Verlust.
Zweitens ist letztendlich ist CS hat sich er hat immer so teuer, wenn es gut wird dastehen. Im Nachhinein sind so viele Sachen vorgekommen. Gerade nach 2008, das ist eben nicht so gut gewesen, wie es geschonen hat.
Sie sind nicht in großem Stil in dieses Subprime-Papier rein, weil der Ossi schon und der Brady Dune, das hatte er gesehen mit seinen Leuten, weil die waren näher am Markt und bei der UBS waren viel Beamte am Werk. Die haben schon gesehen, wie toxisch das ist und es gab ein paar Banken, die das vermieden haben und da war die CS dabei.
Also, Lukas, du hast geschrieben diese Woche, eigentlich sei der Konkurs im Herbst schon absehbar gewesen, wie die sogenannte CET1-Rate sei auf 7% gewesen und dort hätte man eigentlich schon müssen eingreifen müssen. Tu das mal erläutern.
Ja, das ist das CET1, oder? Und das ist das sogenannte Kernkapital. Es gibt zwei Ziffern, die bei den Banken für quasi die Solidität entscheidend sind. Das ist das, eben das Kerngapital in Prozent zu den risikogewichteten Aktiven. Also das ist ein bisschen einfach Bankensprache. Und daneben dann die Liquidität. Also dass du genug flüssig bist, um wenn die Kunden davor rennen, denen immer schön können das Geld auszahlen. Und per 30.09.2022 ist eben in der Firma Credit Suisse AG, das ist die, die eigentlich die ganze Bank ausmacht mit allen Filialen in der Schweiz und auch im Ausland, die hat, wenn du die Aufwertung, die sie vorgenommen haben für die Tochter Schweiz und noch eine Ausnahmeregelung, die sie bekommen haben, haben sie eigentlich nur etwa 7% noch gehabt von dem Kernkapital.
Und das heisst? Das
weit über 10 müssen sein, ja, dass sie eigentlich technisch ohne gewesen sind und dann hat es dort eine Sanierung gebraucht.
Aber das heisst, FINMA hat das müssen sehen, müssen eingreifen.
Ja, FINMA hat das als Ausnahme bewilligt. Also FINMA ist schon im Bild gewesen. Man kann nicht sagen,
FINMA ja, ist das ein Fehler von der FINMA?
Rückwirkend ein grosser.
Ja, aber warum haben sie denn das bewilligt, wenn sie das gesehen haben, dass das nicht den Vorschriften entspricht?
Ja, die FINMA hat glaube ich, immer Tendenz dazu, bei den grossen Banken ein bisschen nachsichtig zu agieren.
Mhm. Ja, also zum einen hat er denn die Bank die Kapitalerhöhung gemacht von 4 Milliarden. Das heißt, das Problem wurde dann ja adressiert. Zum anderen, das muss man schon sagen, die Krise jetzt ist keine Kapitalkrise. Das ist einfach so, sondern das ist ein klassischer Bankrun, wo die Leute in sehr großem Stil Geld abziehen. Und das Kapital ist jetzt nicht das Hauptproblem für diese Krise gewesen. Das war zwar auch nicht super, aber es war okay. Das Problem war das Vertrauensverlust, dass die Leute einfach sagten, ich will mein Geld da weghaben. Entweder, weil ich mich wahnsinnig nerve über diese ewige schlechte Presse oder viele Leute haben wirklich Angst gehabt, dass da irgendwas passiert.
Du, oder besser gesagt, nein, du hast es zitiert, Wall Street Journal hat geschrieben, Switzerland itself needed rescuing. Die Schweiz als Ganzes ist in Gefahr. Es geht weiter als die CS. Und dann hast du, Lukas, vor allem geschrieben, die wichtigste Bank ist damit gemeint, Nationalbank.
Genau, vielleicht der Elephant in the Room, oder?
Ja.
Wie man auch mal so schön sagt, dass eigentlich der jetzt als nächstes zum Thema wird. Ja, doch, ich meine, das ist enorm, was die SNB jetzt da an Munition anstellt. Zum natürlich eben genügend abschrecken, oder? Man will eigentlich sagen, look, wir haben jetzt, also abschrecken im Sinne, dass es nicht wieder einen Sturm gibt auf die Banken, oder jetzt wäre ja der Sturm dann auf die UBS. Das wäre dann noch schlimmer. Und man hat 100 Milliarden angestellt in Form von SNB-Möglichkeiten, Liquidität, nochmal 100 Milliarden mit der Garantie vom Bund, oder? Mit der Absicherung hindurch vom Bund. 200 Milliarden. Und dann hat der Herr Jordan gestern noch gesagt, er fange jetzt an, Devisen verkaufen, also Dollar und Euro und Yen und so verkaufen. Also da fragt man sich ja gut, muss er quasi jetzt anfangen zu liquidieren, seine Wertpapiere liquidieren, um genügend Munition zu haben.
Also, aber das heisst also, dass eine Nationalbank wie die Schweiz mit einer eigenen Währung nicht pleite gehen kann. Das muss man mal festhalten, oder? Dass das alle verstehen. Das, was in der CS passiert ist, kann einer Nationalbank nicht passieren.
Nein, also du kannst immer Geld drucken. Aber die Frage ist, was ist dann die Währung noch wert? Das ist ja dann im Endeffekt das Thema.
Aber wäre es dann nicht richtig gewesen, statt zu sagen 100 Milliarden, nochmal 100 Milliarden, zuerst 50 Milliarden, dass man gesagt hat, wieder Draghi da zu machen, whatever it takes. Und dann hat man gewusst gehabt, zwar, es ist ernst, aber man weiss, die Nationalbank steht da nicht.
Ja, also man muss ja eins festhalten, das Geld ist ja noch nicht geflossen. Das ist im Prinzip eine Art Kreditlinie, die man zur Verfügung stellt, wenn man es braucht. Bisher hat kein Schweizer Steuerzahler da Geld verloren. Und die Nationalbank ist natürlich was ganz anderes als eine Privatbank. Die Nationalbank kann unbegrenzt Geld drucken, wie du richtig sagst, und kann auch negatives Eigenkapital haben. Ist überhaupt kein Problem. Es gibt jede Menge Bankstudien, die das erkennen. Und das Vertrauen, das die Leute in die Währung haben, das kommt nicht über irgendwelche Bilanzzahlen der Nationalbank, sondern das kommt über die Wirtschaftskraft einer Volkswirtschaft. Und da steht die Nationalbank blendend da. Und es gibt auch keinen hier in dem Land, der so ein gutes Image hat wie der Jordan, obwohl er im letzten Jahr 140 Milliarden, also wir reden bei der CS über einen Verlust von 7 Milliarden, der war rekordhoch im letzten Jahr. Die SNB hat im letzten Jahr 140 Milliarden verloren, ja. Und trotzdem hat der Mann das beste Image in der ganzen Wirtschaft.
Nee, ich sage es nur. Er hat vorher gerade 30 Milliarden gewonnen und alle, die an der Börse waren, er ist ja ganz gross an der Börse.
Deswegen macht das ja richtig, er macht es ja gut.
Hat er das verloren. Aber hat er so ein gutes Image eigentlich zu Recht oder zu Unrecht? Weil es wird ja fest diskutiert, jetzt wäre es nicht besser gewesen, eine Teilverstaatlichung. Und er hat dann natürlich dort müssen anstehen. Und hat er Angst vor dem gehabt, dass er da überfordert wäre und vielleicht das nicht managen könnte und nicht die richtigen Leute bringen. Was meinst du, Lukas?
Er hat etwas Gutes gesagt gestern, der Jordan. Er sagt, wir als Nationalbank, Bank von der Geschäftsbanken, können nicht quasi ein UBS oder ein CS auf unser Buch nehmen. Das geht nicht. Das wäre völlig widersinnig. Das mache ich keine Zentralbank. Das hat mich so weit überzeugt als Aussage. Oder? Also wäre ja der Punkt gewesen, dass der Bund mit Steuergeld, jetzt die CS, für den Moment besessen hätte. Und das wäre dann eben der sogenannte Temporary Public Ownership, wo auch Frau Keller Sutter erwähnt hat, Finanzministerin, oder, dass sie das wirklich überlegt hat. Am Schluss hat sie gefunden, es ist viel zu riskant, wer führt dann die Bank und so weiter. Ja, also letztendlich ist es nicht so gewesen, dass der Jordan vor dem Angst hatte, weil es schlichtweg nicht seine Fragestellung war. Vor was er Angst hatte, ist, dass es eine Bankenkrise gibt in der Schweiz, also dass nachher der Sturm, den man bei der CS erlebt, auch überschwappt auf UBS und auf weitere Banken. Und das wiederum, und da kommen dann die Amerikaner ins Spiel, das ganze weltweite Bankensystem in Schieflage gebracht hätte. Das ist abgesehen davon noch nicht vorbei, der Sturm. Also heute haben wir gerade wieder einen Tag, also Freitag haben wir einen Tag erlebt mit der Deutschen Bank, die ziemlich unter Druck geraten. Ähnlich wie bei der CS steigen die Versicherungsprämien brutal durch die Decke. Also wir erleben die Zeit, wir haben noch keine Ahnung, was alles könnte passieren.
Eben, darum nochmal die Frage. Wäre es nicht besser gewesen, wenn er gesagt hätte, whatever it takes?
Er hat es ja gesagt mit diesen 200 Milliarden.
Nein, das ist
whatever it takes.
Nein, das ist nicht gleich.
Gut, er könnte das immer noch sagen, wenn die 200 Milliarden weg wären. Also ich glaube schon, dass die Vertrauenskrise, die jetzt auf der CS war, die ist in der Schweiz jetzt ein bisschen abgewendet, weil die UBS einfach viel solider dasteht. Und wenn man die Kennzahlen jetzt der Deutschen Bank anschaut oder so, und es gibt noch viele andere Kandidaten in Europa, die sind deutlich schlechter, was ihre Ausstattung angeht, als die neue UBS. Insofern glaube ich, man hat sich jetzt ein neues Ziel gesucht. Da sind ja auch viele Shortsellers und was da alles im Markt ist. Und das schwächste Glied wird genommen, die CS ist weg, und jetzt gucken wir woanders.
Also, die Frage ist, ist jetzt am letzten Sonntag richtig entschieden worden über das ominöse Wochenende? Ich rede mal über das. Sind da die richtigen Leute am Drücken gewesen und machen zwischendurch noch einen Titel? Das ist der Randy Newman.
Sister, small like my dad, good like my mama. It's money that I love. It's money that I love. They say that money can't buy love in this world. Get your half pound of cocaine. 19-year-old girl, big long limousine on hot September night. Now that may not be love, but it's all right. Use
Money That Everybody Loves. Jawohl, am Ende dieser Woche, also jetzt Freitagabend, wo wir die Sendung aufnehmen, werden eben Fragen gestellt, ob am letzten Wochenende alles richtig gelaufen ist. Lukas Hessig ist bei mir im Studio, von Inside Paradeplatz, und der Dirk Schütz, Chefredakteur für die Bilanz. Du hast geschrieben über Frau Keller Sutter. Sie hat nicht einmal einen Berater dabei gehabt.
Ja, das hat mich erstaunt, ja. Ich bin dann ein bisschen abgefordert worden, weil ich gesagt habe, dann hätte ich ja Goldman Sachs nehmen können oder McKinsey. Und dann haben viele gefunden, ja, gerade McKinsey oder die bei der UBS und bei der CS immer alles an Strategien verbrochen haben. Und ja, auch bei der Swissair damals vor 20 Jahren. Aber lassen wir das auf der Seite. Einfach einen Berater, ja, einen guten, das musst du doch haben.
Aber ich nicht finde, nur einen Berater.
Ja, also, oder einfach wirklich Leute, die auch die Frage, weißt du, von dieser Temporary Public Ownership, das ist ja schon im
aber,
Raum.
Aber
oder,
wieso soll jetzt Frau Keller-Sutter, die gelehrte Dolmetscherin ist und sicher eine hervorragende Dolmetscherin war und vieles dazugelernt hat in den letzten Jahren, in einer so kurzen Zeit, in einer so komplexen Sache, den richtigen Sachverstand haben, Dirk?
Ja gut, das ist natürlich fast unmöglich, das muss man einfach sagen, das ist so komplex. Es ist eine Dreiergruppe gewesen, Finanzdepartement, FINMA und Nationalbank, und ich glaube, man muss da jetzt nicht sehr viel reininterpretieren, um zum Schluss zu kommen, dass da einer sehr stark war, nämlich der Herr Jordan. Ich würde mal sagen, dass der eindeutig den Takt vorgegeben hat, und die große Frage, was für Lösungen es gibt, es gab eigentlich nur drei. Entweder die jetzige, die wir haben mit der UBS, es gab eine Totalkonkurs, Abwicklung, und die dritte wäre eben diese Nationalisierung gewesen. Und die, glaube ich, war für alle Seiten kein Thema.
Weshalb? Hat man es nicht ganz verstanden auch?
Nein.
Und ich meine, also der Tobias Straumann beispielsweise, der hat gefunden, das ist gut. Es gibt andere, die das Gleiche sagen auch. Herr Blocher ist anderer Meinung, gegenteiliger Meinung. Was ist deine Meinung?
Meine These ist ganz einfach, dass dieses Never Again 2008 das ganze Denken bestimmt hat. Die wollten einfach diese UBS-Krise in keiner Form wiederholen und wieder sozusagen als Staatsretter da war. Und sie hätten dann auch zugegeben, dass ihre ganze Gesetzgebung der letzten 15 Jahre einfach für die Mülltonne war. Ja. Das war sie jetzt de facto zwar auch, aber sie hätten es dann noch stärker zugegeben. Das ist ein großer Unterschied, denn haben wir ein Wahljahr, Frau Keller-Sutter gehört der FDP, die Vorstellung, dass der Steuerzahler eine systemrelevante Bank in großem Stil rettet, wäre einfach politisch verheerend gewesen. Ihre Kommentare zeigen das ja auch ganz eindeutig, dass sie immer sagt, es sei eigentlich gar keine Staatshilfe, sondern es sei kein Bailout, was ist de facto, ein Bailout ist vielleicht nicht eine Staatshilfe. Also Tatsache ist, dieses Thema wurde überhaupt nicht angefasst, und interessant war ja, das ist jetzt alles sehr gut rekonstruiert worden, als die Credit Suisse Spitze an diesem schwarzen Mittwoch, 15. März, informiert wurde, wurde ja gesagt, entweder UBS-Übernahme oder Konkurs. Das heißt, de facto Konkurs war ja keine Wahl. Also es gab nur die UBS-Übernahme. Die CS-Spitze hat gar keine andere Alternative gehört von der Seite. Das Thema wurde vorher schon abgetischt.
Aber es hat doch Meldungen gegeben, dass noch BlackRock sich hat wollen melden. Philipp Hildebrand, ehemaliger Präsident von der Nationalbank, ist ja dort immer noch ein wichtiger Mann. Ist das nicht realistisch gewesen?
Ist vollkommen unrealistisch gewesen, weil man muss sich den Druck natürlich des Wochenendes vorstellen. Man brauchte eine Lösung. In der Geschwindigkeit kann BlackRock das gar nicht machen, gerade wenn sie anfangen, einzelne Teile haben zu wollen. Das lässt sich technisch gar nicht machen. Und man wollte natürlich auch keinen Ausländer haben, man wollte eine Schweizer Lösung.
Also ich glaube, es zeigt eine politische Krise. Wir haben nicht mehr das Personal zuoberst in den wichtigsten Ämtern, sowohl in Bern als auch an der Börsenstrasse bei der Nationalbank, wo da alle Varianten mit genügend Vorlauf in der Zeit, auf der Zeitachse prüfen. Bei der UBS-Lösung damals 2008 war das von langer Hand geplant gewesen, und dann ist der 15. Oktober gekommen. Dann hat man irgendwie die UBS an die Hand genommen mit der Staatshilfe, also effektiv Eigenkapital und mit dem Stabilitätsfonds. Und dort hat es schon eine juristische Person gegeben, irgendwo in der Karibik. Alles durchgedacht, effektiv noch von Philipp Hildebrand, das ist sein grosser Meisterwerk. Und demal hat man das Schlittern lassen. Der Ueli Maurer hat zum Abschied Ende Jahr noch gesagt, man sollte die CS jetzt mal zwei, drei Jahre ein bisschen in Ruhe lassen. Und dann kommt die Frau Keller-Sutter im Januar und hat wahrscheinlich noch ein paar Fötter schiessen zuerst und sie ihr Personal begrüßen, und dann hat es einen Empfang gegeben, vielleicht einmal von der wichtigen Stabs. Derweil ist die CS einfach voll richtig Eisberg geblockt, oder? Und dort sage ich, das ist eine riesen Enttäuschung, auch aus Bürgersicht, dass man da nicht einmal einen Plan B hatte. Man hat einfach keinen gehabt. Und darum ist ja dann der Thomas Jordan, da bin ich einverstanden, mit der Pistole auf die CS zu und hat gesagt, also jetzt
können wir... Aber hätte er dann einen Alarm machen müssen? Hätte er dann früher müssen sagen, stopp, halt, sichern, da ist der Eisbär?
Ich glaube, der Thomas Jordan hat effektiv da in dieser Krise versagt, weil es nicht an die Hand genommen hat. Er kann schon sagen, ich kann ja nicht eine Bank übernehmen. Das verlangt ja gar niemand. Aber er muss doch die Finanzstabilität sicherstellen. Und die haben wir ja nicht wirklich gehabt.
Ja, ich finde das eine sehr schwierige Debatte, weil wir können auch nicht sagen, in dem Moment, wo die Krise noch nicht da ist, sollen die schon präventiv präventiv einschreiten, weil wenn wir liberal, Wirtschaftsliberale sind, dann lassen wir die erstmal vor sich hin werkeln und fangen nicht bei jeder Zuckung schon an, nach dem Staat zu rufen. Das kann es ja auch nicht sein. Und wenn man gesagt hat, man hat diese Too-Big-to-Fail-Regelung, dann muss man auch eigentlich so weit gehen und sie mal anwenden, anstatt schon ein halbes Jahr vorher zu sagen, es funktioniert nicht. Also insofern kann ich irgendwo verstehen, dass man sehr lange wartet und erst in einer absoluten Notsituation. Weil so funktioniert nun mal die Wirtschaft, dass wir sagen, im Prinzip die einzelnen Unternehmer sind für ihr Schicksal selbst verantwortlich.
Aber es geht nicht auf. Schau, das tönt
alles geht in gut. Dem Fall
nein, aber das ich gesagt, das, natürlich mit dem Zurückschauen sind wir immer gescheiter und es ist einfach. Das ist schon klar. Aber wir haben den 30. September und FINMA und Nationalbank müssen die Zahl von dem Kernkapital bei der CS kennt haben. Die 7%
plus. Ja, aber dafür haben wir so eine Kapitalerhöhung gemacht.
Nein, jetzt warte schon. Da kannst du doch als Staat dann sagen, jetzt gehen wir rein. Es hat die 10% oder 12%, was der bei der CS AG geholfen hat, unterschritten. Wir übernehmen die Steuer. Es ist alles ein bisschen theoretisch. Was ich einfach feststelle, ist, es war nicht vorbereitet. Nein, sonst kannst du nicht so in das Debakel einschlägen. Also was wir letztes Wochenende erlebt haben, ist ja auch eine Katastrophe von den Informationen. Alles ist über die angelsächsischen Medien quasi im 5-Minuten-Rhythmus an die Öffentlichkeit gegangen.
Wo sind denn ihr geblieben?
Ja gut, das ist eine andere Diskussion. Aber das war ja ein Spiel, gewesen, auch um den Preis irgendwo hinzubringen. Also da hat ja die Schweiz einen Notstand erlebt, quasi auf der Intensivstation mit dem Herz, nicht mit dem Herzflattern, sondern mit dem Infarkt plus auch noch gerade irgendwie eine Lungenentzündung.
Aber wir dürfen eins natürlich nicht vergessen. Man hatte dieses Zeitfenster von 2 Tagen. Wenn wir jetzt an die UBS-Rettung damals 2008 denken, das war vollkommen überraschend. Alle Staaten damals bereiteten diese Rettungsschirme vor. Die haben 3 Wochen getagt und auf einmal kamen die, weil in der Schweiz auch was gemacht hat, keiner mit. Die hatten Zeit ohne Ende. Die konnten sich das alles schön angucken. Die konnten die Juristen. Das war jetzt alles nicht möglich.
Und du sagst, bei der CS hat man es nicht schon vor 2 Wochen, vor 4 Wochen wirklich gesehen, dass das also nicht, also dass das jetzt ganz eine große Krise könnte werden.
Also weißt, der Geldabfluss ist ja schon im Oktober gewesen, die 100 oder 200 Milliarden. Und am ominösen 15. März, wo ja dann alles ins Rollen kam, hat ja der Axel Lehmann am Morgen noch gesagt, Staatshilfe kein Thema. Naja, also, hat er das nicht gewusst oder hat er das nicht wollen sagen, um irgendetwas zu beruhigen? Also, was ist denn das gewesen?
Also das Entscheidende ist doch was anderes. Das Entscheidende ist, dass es in Amerika, in den USA, am wichtigsten Kapitalmarkt der Welt, riesige Verwerfungen gegeben hat. Der Panikmodus hat nicht am 15. März angefangen, sondern am 10. März mit der Pleite der Silicon Valley Bank. Da ging das alles los und dann stieg diese Nervosität überall, stieg sie auch bei Herrn Jordan und dann ging das eigentlich los, dass man mit der Rettung an. Vorher haben sich die ganzen EFD, Jordan, FINMA nicht konkret mit dem Fall beschäftigt, weil die Krise nicht akut genug war. Aber sie wurde erst an dem Tag akut.
Aber in Amerika, das ist Silicon Valley Bank, das ist die 16. grösste Bank in Amerika, also nicht eine ganz grosse Bank. Und dort ist sofort der Joe Biden dann angestanden, sogar am nächsten Morgen ist er um 9 Uhr, obwohl er immer ein bisschen später aufsteht, ist er gegangen und hat die Leute beruhigt. Und bei uns?
Nach dem Bankrun kam er.
Aber dann hat er verhindert, dass es weitergeht. Und da sind dann die anderen Banker gekommen und haben dann da die Republic Bank einfach geredet mit 30 Milliarden.
Also ich will jetzt nicht mal verteidigen. Ich sage nur, in der Schweiz war es ja auch so, dass man im Prinzip die Situation am 15. März morgens hat und abends ist die Nationalbank dann ja gekommen, als der Bankrun losging. Also noch am gleichen Tag. Wenn du sagst, der Biden kam am nächsten. Also die warten natürlich alle so lange, bis die Krise dann wirklich da ist.
Also es gibt ja jetzt Vorschläge, wie man das Problem kann lösen. Einer davon vom Tommy Matter, interessanterweise sowohl Banker wie SVP, Nationalrat, und sagt, was wir müssen ändern, nachdem jetzt da die Too-Big-to-Fail-Regelung überhaupt nicht funktioniert hat, es dürfen nur noch Schweizer an die Spitze kommen. Dirk, was haltest du von dem?
Ja, das zeigt er, wenn jetzt, sagen wir mal, der ganz konkrete Informationsfluss betreffend des Events versickert und nicht mehr viel Neues kommt, dann kommen die Populisten auf den Plan. Und ich halte eigentlich viel von dem Banker Thomas Matter. Dieser Vorschlag ist meiner Ansicht nach der reinste Populismus. Ich glaube, das kann er nicht ernst meinen. Vor allen Dingen, die beiden CS-Chefs hatten beide den roten Pass und die beiden UBS-Chefs, da haben wir 2 EU-Pässe. Also irgendwas stimmt in dieser Logik nicht.
Was meinst du, was da jetzt abläuft politisch, Lukas, wenn solche Vorschläge kommen, die grotesk sind von jemandem, wo man das Gefühl hat, der müsste es besser wissen?
Also das ist wirklich eine ganz spezielle Nummer, ja. Ja, eben, es ist wahrscheinlich Wahljahr und gut, ich meine, Thomas Matter hat auch letzte Woche gesagt, 50 Milliarden sind abgeflossen an einem Tag, ist glaube ich auch ein bisschen viel gewesen, aber recht hat er gerade sehr viel abgeflossen.
Es ist offenbar 10 Milliarden
genau, also so schlecht ist das auch nicht gewesen, die Aussage, die hat uns auch noch mal ein bisschen mehr wachgerüttelt, oder? Das ist gut gewesen. Und ja, jetzt ist natürlich das auch noch mal eine Tragödie, finde ich, für die CS, oder? Wenn man dann nachher so zusammengekracht und dann muss zuschauen, wie jetzt alle Politiker kommen, nochmal die Schuhe abstreifen an einem selber. Und vorher war man still gewesen, oder? Es hat ja keinen einzigen Politiker in der heissen Phase. Und noch einmal, die hat angefangen Ende Juli 2022 mit Herrn Körner als neuem CEO. Weil damals hat Axel Lehmann, der Präsident, gesagt, wir wollen jetzt die Strategie beschleunigt umsetzen. Und das Wort beschleunigt beinhaltet schon sehr viel. Offenbar hat man schon eine Krisensituation.
Und dann im Oktober hat es dann gemacht.
Und das hat nicht funktioniert. Mit dem berühmten Twitterer von Australien, der soll Schulz sein.
Und nachher
ist der 27. Oktober gekommen mit der New Credit Suisse. Die Aktien ist 14% gedacht. Und jetzt kommt eigentlich das Beste. 1. Dezember, wiederholt am 5. Dezember im Schweizer Fernsehen, der Herr Lehmann, der sagt, es fließt jetzt Geld retour von den Kunden, was einfach nicht gestimmt hat, überhaupt nicht gestimmt hat. Oder? Auch dort hat die Firma das durchgehen lassen. Und das sind
und
einfach
deutliche
Krisensymptome. Und die Politik, aber das ist jetzt erstaunlich. Ich will nur auf den Punkt raus. Wir haben jetzt lange CS und UBS und so gehabt. Politik hat geschwiegen. Also wirklich.
Und was macht denn Politik? Jetzt haben wir dann eine Sondersession im April und dort werden alle reden, das wird stundenlang, wird dort jeder führen gehen aufs Podium und ans Mikrofon. Was wird rauskommen?
Ich glaube nicht, dass da viel rauskommt. Das Entscheidende ist doch was ganz anderes. Der Bund hat in dieser Rettung jetzt dreimal ganz wichtige Rechtsformen, das Aktienrecht, das Obligationenrecht und das Wettbewerbsrecht, gebrochen.
Das ist doch grauenhaft.
Das ist grauenhaft. Das ist ein brutaler Rechtsbruch, der meiner Ansicht nach, wisst ihr viel besser, aber ich kann mich an keinen Fall erinnern, in der jüngeren Schweizer Wirtschaftsgeschichte, diese drei Rechtsformen zu brechen. Und das Lustige, was heißt das Perfide daran ist, die ganzen Klagen, die jetzt kommen, die landen ja nicht bei der UBS, sondern die landen erst beim Bund. Das heißt bei uns, bei den Steuerzahlern. Und da kann ich sehr gut verstehen, dass es große Aufregung gibt, gerade im Wahljahr. Und deswegen wird es natürlich in irgendeiner Form auch Druck geben, jetzt hier im Inland irgendwas zu machen, dass dieses Blutbad, das sich eigentlich abzeichnet durch diese ganzen Doppelspurigkeiten, dass das nicht ganz so brutal aussieht.
Eben, es ist ja die Agentur oder die Kanzlei Quinn Emanuel aus New York, wo sich da dahinter setzt. Was erwarten wir da, Lukas?
Ja, sie hat das angekündigt, sie machen eine Staatshaftungsklage gegen die Schweiz. Allerdings will ich dann doch einmal noch eine Kanzlei sehen im Namen von Investoren, die dann da kann einen Staat in Knie zwingen. Das ist halt so. Wir leben in einer Welt von Nationalstaaten und die machen solche Sachen. Wir haben abgesehen vom 2009 das Bankgeheimnis in einer Nacht- und Nebelaktion über Bord geschmissen. Die heilige Kuh, der heilige Gral vom Schweizer Finanzplatz. Einfach so. Der Herr Merz, damals noch Finanzminister, hat wenige Tage vorher gesagt, ihr könnt euch dem Zähne ausbeissen. Mhm. Und schon haben es die Amerikaner gehabt. Immer müssen wir auch über die Amerikaner nachdenken. Eben. Die spielen da schon eine ganz wichtige Rolle. Es geht immer wieder darum, dass man eigentlich den Finanzplatz angreift. Ich finde, die Zeitungen, die das vorantreiben, sensationell. Financial Times, ich liebe es. Aber die haben natürlich schon auch super Informationen, ja. wo man auch denkt, die müssen ja aus dem Innersten kommen. Und gibt es da irgendeinen Plan? Gibt es ein Vorhaben?
Ist das Ihre Agenda gewesen? Sie haben gewusst, die Schweiz muss das stoppen. Aber wie es die Schweiz macht, auf Kosten eben vom Staat oder von jemand anderem, ist Ihnen eigentlich gleich gewesen.
Also mir dreht etwas um, nur schnell nachher. Nur das. Ich habe jetzt speziell gefunden, dass Frau Keller-Sutter am Sonntagabend zwei, drei Mal gesagt hat, es hätte ein Telefon gegeben von der Janet Yellen, von der US-Schatzkanzlerin und auch der englische Finanzminister hat auch angerufen, hat gesagt, hey, jetzt wird es eng, wir zählen auf euch, ihr Schweizer habt es jetzt in der Hand, dass die Welt nicht untergeht. Am Sonntagabend dann ein Lob aus Washington und eben auch nochmal aus London. Ihr habt das toll gemacht, wir danken euch. Und gleichzeitig sagte Thomas Jordan gestern, auf eine Frage, was er zu dem amerikanischen Einfluss sagt, ob er da auch etwas gehört hätte von seinem Counterpart, dem Chef vom Federal Reserve, hat er gesagt, er wüsse nichts von solchen amerikanischen
Telefonen. Also wem ist man zu glauben? Wem? Ja. Frau Keller-Sutter oder Herr Jordan oder der Herr Powell interessiert sich für das auch.
Er hat sich dann geäussert.
Ja, nun, der Druck aus Amerika ist natürlich da. Ich glaube wirklich, dass man sagen muss, dass die Angst hatten, dass dieser Virus von der Regionalbankenkrise US auf das Gesamtsystem überspringt. Und deswegen haben sie den Druck auf die Schweiz gemacht. Das ist auch legitim, damit habe ich überhaupt kein Problem. Dass da trotzdem ein brutales Powerplay läuft, ist für mich vollkommen klar. Wir hatten ja diesen Fall, dass die SEC einen Tag vor der Veröffentlichung des CS-Geschäftsberichts eine absolut banale Frage stellte. Und das hat dann wieder, als das dann rauskam und die dann verschieben mussten, den Geschäftsbericht, die ganzen Fragen gestellt. Das war vollkommen unnötig. Und natürlich läuft da ein Powerplay. Ich habe es ja schon gesagt, JP Morgan, größte Bank der Welt, hoch erfolgreich. Die ziehen natürlich ihre Leute nach und freuen sich, wenn auf dem globalen Feld ein kompetenter weniger ist. Ist doch klar.
Die kümmern dann auch die Regierung und die Nationalbank verstehen, dass sie sagen, wir wollen jetzt eine grosse Schweizer Bank. Wir wollen jetzt nicht, dass das in ausländische Hand kommt, sondern wir schaffen jetzt da, machen quasi den Laden dicht und ziehen die Wagenburg auf. Und
aber ist es eine Schweizer Bank?
Ja, sie ist eine Schweizer Bank,
wenn man sie retten muss. Oder? Aber nicht, wenn wem sie gehört. Ja. Ist nicht eine Schweizer Bank.
Aber das kannst du auch bei Roche und bei Novartis fragen.
Ja, aber die müssen wir nicht retten.
Wenn Roche Novartis übernehmen, dann ist es immer noch Roche.
Ja, aber die müssen wir nicht mit Staatsgeldern retten.
Nein, aber es ist einfach so, dass sich jetzt vielleicht die Schweizer doch mehr überlegt haben, als ich jetzt da hin und wieder mal ein bisschen gesagt habe. Ich finde einfach die Überstürzung vom Wochenende sehr eigenartig und das tut mich beschäftigen. Aber gleich, ja, kann man sagen, okay, dann vielleicht muss ich nicht zu viel drin interpretieren, fair enough. Aber am Schluss sage ich, es hat auch etwas Positives. Im Sinn, die Schweiz ist angestanden und hat gesagt, wir wollen eine Schweizer Lösung. Und da bin ich natürlich immer dafür zu haben.
Also, man muss noch sagen, das Ganze ist jetzt mit dem Resultat rausgekommen, die CS ist übernommen worden. Es ist ein Penny-Stock, ein Stock unter 1 Franken. Das ist das Schlimmste, was an einer Firma passieren kann in der Börsenwelt. Die NZZ hat diese Woche von Monster und Zombie geredet. Die Monster frisst Zombie, das klingt wie ein Videogame. Es ist ein bisschen teures Videogame von etwa 209 Milliarden. Also es ist unglaublich, was passiert ist. Und dann ist aber auch noch gerade noch ein Video rausgekommen. Auch noch, Lukas, du hast das veröffentlicht oder weitergeleitet. Das kannst du ein bisschen erzählen.
Das ist mir also gestern von mehreren Seiten zugespielt worden. Und es gibt den berühmten Song von der Edith Piaf, oder? Noch schöne Rückrette. Ja. Dann hat man den Song genommen und hat die wichtigsten Leute von der CS, also Ax Lehmann und Ulrich Körner und dann aber auch Tijan Thiam und Brady Dugan, noch Urs Rohner, ist auch noch wie Thomas Gottstein, hat man das singen lassen. Man kann ja mit Computer viel Zeug machen, dann siehst du die Figuren. Und es ist unglaublich schön, auch wie die schauen, weißt du, die manchmal die Augen ein bisschen hin und her bewegen, plötzlich lächeln sie, oder der Antonio Ortaseri ist auch noch drauf, der lacht dann plötzlich in seiner portugiesisch charmanten Art, Charmeur, oder? Und das kannst du also 30 Sekunden schauen und dann versöhnst du dich wieder mit ganz viel, weil du denkst, das ist auch grossartig, so Kunst.
Aber Tatsache ist eben, schön regrettere, ich hätte ja einen tieferen Sinn.
Natürlich.
Ich bedauere nichts. Niemand scheint es zu bedauern.
Das ist ja der Tijan Thiam am gleichen Tag in der Financial Times, wo er sagt, ich habe es schon richtig gemacht. Der Tijan Thiam allein hat in seiner kurzen Zeit, relativ 4,5, 5 Jahre, hat er 80 bis 100 Millionen mit Antrittsboni, hat er so viel
gemacht. Unglaublich. Danke vielmals, Lukas Hässig. Danke vielmals, Dirk Schütz. Das ist der Doppelpunkt. Nächster Doppelpunkt heute in einer Woche. Am Mikrofon verabschiedet sich der Roger Schawinski.
Chagrin, mes plaisirs, je n'ai plus besoin de balayer les amours avec leur trémolo, balayer pour toujours, je repars à zéro.
Doppelpunkt, die legendärste Talkshow von der Schweiz. Nur auf Radio 1. Can't buy me love, love. Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch.